Ich habe einen Makel, das heißt, ich habe mehrere Makel, aber einen Makel fällt mir jetzt auf die Füße. Ich schaue keinen Tatort und auch keinen Polizeiruf 110. Den hätte ich schon längst gemerkt, dass in Böhmermanns Polizisten so eine 110 steckt. Und überhaupt, man muss ja Tatort gucken, um im Gespräch zu bleiben, um mitreden zu können. Heutzutage mitreden zu können, das ist ja wohl das Allerwichtigste, gerade medial. Einer, der mitreden kann, Polizeiruf und Tatort schaut, beruflich, aus beruflichen Gründen selbstverständlich, weil er darüber schreibt und spricht, ist Matthias Dell. Und mit ihm spreche ich jetzt. Einen schönen guten Morgen, Herr Dell. Hallo Matthias.
Schönen guten Morgen.
Alles dicht machen heißt der Hashtag. Und das ist ja ein mediales Ereignis in diesen Zeiten. Ja, eigentlich ein gefundenes Fressen für alle, die Medienmachende sind. Das ist ja ein kleiner Wirbelwind, oder?
Das ist es, wobei ja jetzt auch offensichtlich ist, dass den Leuten, die da beteiligt waren an dieser Kampagne, die also irgendwie versucht, sich mit einer merkwürdigen Form von Satire und einer unpassenden Form von Ironie in die, ja, wie soll man sagen, Debatte über Corona-Politiken einzumischen, dass das den Leuten selber nicht klar war, was das eigentlich bedeutet und was das für eine Debatte erzeugt. Insofern sind die selber davon überrascht, was natürlich naiv ist, wenn man bedenkt, dass es sich dabei um Leute handelt, die eigentlich in Medien arbeiten und wissen müssten, wie die funktionieren. Aber vielleicht ist das auch etwas, was man von Schauspielern und Schauspielerinnen dann doch nicht so erwarten kann, weil die halt zwar medial präsent sind, aber vielleicht nicht so gut sind, immer einzuschätzen, was ihre medialen Handlungen für Folgen haben.
Ich habe mich selbst dabei erwischt, dass ich immer die Rollen mit den Schauspielern nicht gleichsetze, aber zumindest ihnen das zuschreibe, dass sie intelligent, dass sie reflektiert sind. Also all das, was man so von Medienleuten und Schauspielern eigentlich erwartet. Aber vielleicht ist die Erwartung, wie du sagst, zu hoch. Kann das sein?
Ja, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen blöd, aber ich habe dann auch in so ein paar Gesprächen im Hintergrund, oder das kann man ja auch sehen, das ist ja auch normal, dass da Leute, die vor allen Dingen dafür da sind, als wenn man Schauspieler ist, Schauspielerin, dass man natürlich dafür da ist, gut darin zu sein, Sachen zu sprechen, die andere einem aufgeschrieben haben und dass man Rollen spielt, die andere sich ausgedacht haben. Und das ist Ulrich Mattes hat das ja auch gesagt in so einem Interview auf Dreisat, dass es da um Experten fürs Seelenleben geht, also um Formen von Einfühlung. Und das ist, glaube ich, die Hauptfähigkeit, die man da irgendwie haben muss und eben nicht unbedingt das Reflexionsvermögen, was man da eigentlich macht. Das ist natürlich relativ eklatant, wenn man jetzt sieht, wie zum Beispiel Merit Becker danach in 2 Instagram-Posts erklärt, was sie eigentlich hätte sagen wollen und man dann feststellt, dass das, was sie eigentlich hätte sagen wollen, nichts mit dem zu tun hat, was der Text war, den sie da aufgesagt hat. Und dass man das dann selber nicht merkt, ist schon erstaunlich. Zumal es ja wiederum auch Schauspieler gibt. Kira Koda-Ramadan hat das ja in einem Instagram-Post sehr schön gesagt, dass er auch angefragt worden sei dafür und aber nie richtig verstanden habe, was das eigentlich soll. Das sei nie richtig erklärt worden und dementsprechend habe er dann gemerkt, dass das nichts Gutes sein kann und dass dann ihn das nicht das überzeugt hat, da mitzumachen, weil er einfach nicht verstanden hat, worum es geht. Und das ist natürlich schon etwas, was man also finden kann. Das ist jetzt auch ein bisschen Spekulation, wie das funktioniert hat, wie da die Leute alle mitgemacht haben. Könnte mir auch vorstellen, das wird jetzt in den nächsten Tagen vielleicht auch noch stärker recherchiert werden. Es gibt ja schon so ein paar Texte, die jetzt versuchen rauszufinden, wer da was wie gemacht hat. Also das ist schon zumindest in einem Text von dem NDR-Medienmagazin ZAP, vor allen Dingen Jan-Josef Liefers und Volker Bruch als Schauspieler und der Regisseur Dietrich Brüggemann gewesen sind, die diese Aktion organisiert und gemacht haben. Das wird in den nächsten Tagen vielleicht noch klarer werden, wer da was gemacht hat und wer nur mitgemacht hat. Aber es spricht auch einiges dafür, dass das jetzt nicht so eine basisdemokratische Gruppe war, in der alle darüber abgestimmt haben, was sie wollen und alle das Gleiche wollten.
Das bestätigt auch das Interview mit Richie Müller. Das ist ja der, der in diesem alten Porsche rumfährt, habe ich mir sagen lassen von Leuten, die Tatort schauen. Und der ist auch angefragt worden, auch von diesem, glaube ich, Brüggemann, von einem Tatort-Regisseur, mach doch da mal mit. Und er sollte sich einen Text aussuchen. Und da hat er den mit den Tüten genommen und das fand er irgendwie witzig und hat gar nicht reflektiert, dass es irgendwie mit Beatmungsgeräten zu tun haben könnte. Also wer sagt, er war blauäugig, naiv und bescheuert. Wie viele Tatortkommissarinnen und Kommissare oder Beteiligte waren eigentlich bei der ganzen Aktion dabei? Es waren doch schon einige, oder?
Na, es waren jetzt insgesamt ja 53, von denen aber mittlerweile schon mindestens 11, wenn nicht noch mehr, sich wieder distanziert haben. Also ich glaube, fast 2/3 sind jetzt waren zumindest am Sonntag noch davon übrig. Die Tatort-Leute waren, ja, das waren die beiden Stuttgarter, also Richie Müller und Felix Klare, Ulrich Tukur, der auch mit dem Brüggemann einen Tatort gedreht hatte in Wiesbaden. Und Merit Becker ist ja auch Tatortkommissarin. Und sonst ist Jan-Josef Liefers natürlich, der ja in Münster Pathologe ist. Also Es ist aber gar nicht so wichtig, weil das ja nur so eine Form von Prominenz ist. Man kann natürlich schon, das hat, glaube ich, auch eine Agentin bemerkt, dass man denkt, dass es gäbe eine WhatsApp-Gruppe von quasi Tatort-Kommissaren, Schauspieler, die das spielen, Schauspielerinnen, dass dann nämlich die sich alle so verständigen würden. Da wäre es aber auch interessant, fast, aber das ist jetzt reine Spekulation, aber zu gucken, wer ist eigentlich nicht dabei.
Ja, das ist ja gemein, dass Nora Tschirner, wahrscheinlich weil die Ostkommissare spielen, und Ulm, die sind nicht dabei, nur weil sie aus Weimar kommen, voll gemein.
Nee, das ist natürlich nicht der Grund, sondern die sind ja, ich weiß gar nicht, das wäre interessant, ob die dafür gefragt worden wären, ja, weil die haben ja wiederum am Donnerstagabend schon eigentlich mit auch Hans-Jochen Wagner, der gestern Abend zu sehen war, in dem Schwarzwald-Tatort oder auch Sandra Hüller, Alexandra Maria Lara, Laura Tonke, das waren ja die Leute, die sich da in den sozialen Netzwerken auch sehr deutlich und sehr klug gegen diese Kampagne positioniert haben, die ihren Kollegen und Kolleginnen gesagt haben, was macht ihr da eigentlich? Insofern würde ich mal, aber das ist jetzt alles spekulativ und bringt da nicht so viel, darüber zu spekulieren, wer das jetzt wie verstanden hat oder nicht, weil das auch nicht das Interessante daran ist, glaube ich. Also das Problem ist ja eher, dass durch so eine Form von Popularität und solchen bekannten Gesichtern eigentlich das Gespräch der Gesellschaft, wenn man das so pathetisch sagen kann, empfindlich gestört wird und empfindlich auseinandergetrieben wird. Man muss jetzt wieder ganz viel kitten, man muss wieder sinnlose Debatten führen darüber, was man noch sagen darf oder nicht. Wenn ich Jan-Josef Liefers angucke, mit dieser wirklich unglaublich unoriginellen Medienbeobachtung, die er dummerweise auch für was ganz Kluges hält, die aber ungefähr seit einem Jahr auf jedem zweiten Facebook-Thread zu finden ist, dass nämlich alle Medien das Gleiche sagen. Wo lebt man, wenn man sowas sagt, wenn man dieses letzte Jahr erlebt hat? Das ist einfach Quatsch. Und das ist das Problem, dass mit dieser Prominenz in die Mitte der Gesellschaft hinein, in das Gespräch der Gesellschaft hinein, wieder Unfriede gebracht wird, man wieder irgendwie Wege finden muss, wie man miteinander spricht. Mit manchen Leuten kann man auch nicht sprechen. Das finde ich auch gut zu merken in diesen Interviews. Also wie schwer es zum Beispiel in dem ersten Liefers-Interview im WDR aktuell überhaupt funktioniert, mit jemandem zu reden, der ja ganz andere Maßstäbe und Ansichten hat, also der von ganz anderen Grundgegebenheiten ausgeht. Das macht ein Gespräch tendenziell unmöglich. Und man merkt das auch in diesen gepressten und leidenden Reden dieser Leute, dass es ihnen gar nicht um Dialog geht, sondern dass es darum geht, irgendeine, warum auch immer, gequälte, absurde Ansicht über die Welt hinaus zu posaunen. Und das ist, glaube ich, der größere Schaden, den es da gibt, weil nochmal, um das jetzt vielleicht kurz zu sagen, diese ganze Querdenkerbewegung, das ganze rechte Spektrum, das tut ja nie irgendetwas für den Diskurs. Das ist ja immer nur dafür da, mit Ressentiments und Hass Leute auseinanderzubringen. Dementsprechend passiert da auch intellektuell natürlich überhaupt nichts und dementsprechend leben die nur davon, dass es ab und zu neue Leute gibt, die genauso einen Unsinn erzählen. Und das ist jetzt passiert. Deswegen habe ich am Donnerstagabend gedacht, dass die Meinung des Medienkritikers Stefan Nickemeyer vielleicht etwas übertrieben sei, dass nämlich das der größte quasi Erfolg der Querdenkerbewegung bisher sei. Mittlerweile würde ich aber denken, also zumindest nach der Wahrnehmung von Freitag und Samstag, dass das schon einfach etwas ist, was unglaublich viel auffällt, was unglaublich viel Zeit und Nerven kostet, was unglaublich viele Leute auseinanderbringt. Und das ist einfach nicht gut.
Mhm. Aber ist die Prügel, die wir und andere austeilen, nicht auch Teil des Problems? Denn Georg Restler, der von mir geschätzte Moderator des Magazins Monitor, schreibt, die zum Teil wohlfeile Kritik an alles Dichtmachen ist mir zu plump. Nicht jeder, der einen neuen Untertanengeist aufs Korn nimmt, ist ein Querdenker oder nimmt tausende Tote in Kauf. Wir sollten aufhören, uns gegenseitig in Ecken zu treiben, aus denen keiner mehr rauskommt. Also das, was wir beide jetzt hier machen, trägt das nicht auch zur Spaltung bei, weil es so Lager aufmacht, die den Film gemacht haben und die sich kritisch darüber erheben können, auch eine Gefahr, oder?
Ja, ich wäre da vorsichtig, weil die Frage ist ja, wie man darüber redet. Deswegen finde ich, glaube ich, diese ganzen Spekulationen, wer jetzt was wie gemacht hat und so weiter, die sich an Prominente heften lassen, die sind relativ uninteressant. Ich glaube schon, dass man da nüchtern drüber reden kann und dass man auch einfach diagnostizieren muss, was da passiert ist. Und ich finde dieses, also gerade der Topos, dieser Sinnlossatz, dass Leute in Ecken gestellt werden, das kommt ja in einem der Clips auch vor. Und das ist auch so ein typischer Brüggemann-Witz, dass man einfach ein Wortspiel macht, einer quasi konkreten und übertragenen Bedeutung. So.
Ach, das ist ein Tatort-Regisseur. Stilmittel ist das?
Na, das ist jetzt, ja, das wäre jetzt eine längere Geschichte. Das wäre auch das, wo ich sagen würde, es wird vielleicht interessant, weil der Brüggemann bei den Tatorten, die sind ja interessante Folgen gewesen, muss man sagen. Aber es gibt von ihm einen Film von 2015, Heil, so eine Komödie über Neonazis, die der Witz soll sein, die wollen Polen überfallen und keiner merkt es, weil alle mit irgendwelchem Geplapper beschäftigt sind. Und dieser Film ist, finde ich, da kann man vieles sehen, was an diesem fehlgeleiteten Humor der jetzigen Kampagne, was das Problem ist, dass da nämlich einfach Witze gemacht werden um des Witzes willen, dass es so eine Art Penäler Freude gibt darüber, dass man es geschafft hat, ein Wortspiel zu machen, wie eben in die rechte Ecke stellen, und dann geht der Schauspieler halt in die rechte Ecke und dann geht die Kamera nach links und sagt ja, hahaha, ich lasse mich nicht dahin stellen. Das ist halt, im ersten Moment kann man verstehen, dass man, wenn man eine Schülerzeitung macht zum Beispiel, dass man das total witzig findet, dass man gemerkt hat, hey, hier gibt es zwei Bedeutungen, damit können wir ja spielen. Das Problem ist nur, dass man als erwachsener Mensch und als Künstler vielleicht dann irgendwann nur nachdenken sollte, was will ich denn damit eigentlich sagen? Und das ist, glaube ich, ein Problem dieses Brüggemann-Humors, dieser Brüggemann-Komik, dass es dieses Reflexionsvermögen einfach nicht gibt. Und dann ist wirklich tatsächlich, geht der Sinn kaputt. Dann bedeutet einfach alles irgendwas. Es ist irgendwie kritisch gemeint, man kann es noch gar nicht erkennen. Das hattest du ja auch gerade gesagt, dass man gar nicht weiß, wer spricht denn da eigentlich zu einem, wenn Heike Makatsch das zu einem sagt. Spricht da jetzt Heike Makatsch das Heike Makatsch oder spielt sie eine Rolle? Das ist alles so unklar. Und diese wirklich schlechte Satire ist auch ein Grund dafür, warum es so viel Ärger gegeben hat, weil die Leute es einfach nicht verstehen. Und es ist, würde ich sagen, auch nicht zu verstehen, weil einfach die Register nicht klar sind. Und das ist ein Riesenproblem der Brüggemann-Komik, die aber jetzt in dem Moment, wo sie plötzlich in der Mitte des nationalen, des deutschlandweiten Diskurses stattfindet, einfach ganz große Verheerungen anrichtet, weil das einfach wirr ist. Und darüber sich jetzt das auseinanderzuklamüsern, ist einfach furchtbare Arbeit. Ich verstehe auch, dass Restler und ich verstehe auch, dass andere Leute sagen, natürlich wollen wir jetzt nicht alle Leute verdammen und so weiter. Andererseits finde ich aber bei diesem in die rechte Ecke stellen, das hört man ja laufend. Das Problem ist, die Leute stellen sich selber irgendwo hin. Und bei Brüggemann zum Beispiel ist es ja jetzt in den letzten Tagen noch relativ deutlich geworden, weil da zum Beispiel Leute einen Clip gesichert haben, den er löschen wollte, den er unter dem Label Noisy Nancy komponiert hatte, wenn man da von Komposition sprechen kann, also ist auch ein sehr einfaches Stück, das auf Querdenker-Demos läuft und das halt irgendwie ganz kindisch und penälerhaft auch davon handelt, steckt hier alles Mögliche in den Allerwertesten. Und natürlich vor allen Dingen das, was er an dieser Pandemie nicht mag. So. Und wenn solche Sachen rauskommen, wenn also jemand den Soundtrack für Querdenker-Demos daran mitarbeitet, dann kann man schon sagen, der will das auch so. Das ist dann nicht eine Öffentlichkeit, die ihn falsch versteht und die ihn irgendwo hinschiebt. Und über solche Sachen muss man da schon öffentlich reden. Und ich finde es ja, da könnten wir auch lange drüber reden, dass es auf jeden Fall ein Problem gibt in dieser Gesellschaft, dass Sachen, die quasi recht sind, nicht so genannt werden dürfen. Das wäre ein sehr lustiges Thema dafür, dass ausgerechnet die Leute, das wird man ja noch sagen dürfen, dass man ausgerechnet denen Leuten das nicht sagen darf, dass sie nämlich recht sind, weil sie selber natürlich irgendwie merken, dass das unangenehm ist. Das will irgendwie keiner sein und das ist aber keine Erklärung dafür, dass man nicht für seine Handlungen und für seine Äußerungen Verantwortung übernimmt. Und ich glaube, darum geht es vor allem.
Also geht es hier nicht um ein paar Schauspieler und Schauspielerinnen, die witzig sein wollen und es nicht sind, die ironisch sein wollen und es nicht passt oder die einfach nur sarkastisch sind, sondern es geht tatsächlich um Statements, gewollt oder ungewollt oder auch, ja, auch um, im Grunde haben die sich möglicherweise auch naiv missbrauchen lassen. Nun geht es ja um die Konsequenzen. Jetzt ist ja die härteste, die ich gelesen habe, ist ein Rundfunkrat vom WDR gefordert hat, die Zusammenarbeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit diesen Kolleginnen und Kollegen aufzukündigen. Da musste ich so ein bisschen an DDR und Staatsfunk denken. Das wäre jetzt genau die falsche Antwort oder ist das tatsächlich eine Option?
Ich würde sagen, es ist die falsche Antwort, weil man daran nämlich erkennen kann, wie weit es dieser rechte, alles verdrehende Diskurs schon gebracht hat, dass nämlich gewisse Positionen, gewisse Äußerungen genau mit diesen Sachen besetzt sind. Dass also es geschafft worden ist, durch das Gelärm der AfD, letztendlich würde ich sagen, durch 30 Jahre politischer Korrektheitsdiskurs, was ja ein Diskurs ist, der vor allen Dingen von den Leuten betrieben wird, die die Sachen, die sie damit meinen, ablehnen. Also das ist eine reine, verhohene Piepelung von Positionen, die Leute nicht haben wollen. Die nennt man politisch korrekt. Die waren nie was Positives, waren nie positiv gemeint. Das war immer ein Schimpfwort.
Und der denunzierende Begriff Gutmensch, oder?
Genau, solche Begriffe. Die sind seit 30 Jahren, da muss man sagen, ist die Rechte relativ gut drin, sich hinzustellen und mit solchen Begriffen andere lächerlich zu machen. Das würde ich ihr zugestehen, dass sie da ein gutes Händchen hat, weil so ein Begriff wie politisch korrekt natürlich jedem sofort klar ist, dass man damit nicht gemeint sein will, dass das nichts Gutes oder Cooles ist, damit gemeint zu sein. Und dass diese 30 Jahre aufeinander einreden, also immer wieder das Gleiche sagen, Tugendwächter, Sprachverbote, you name it, was wirklich etwas ist, wo ich mich immer gefragt habe, wie geht denn das? Wie kann man denn jede zweite Woche in einer großen Zeitung schreiben, dass man nichts mehr sagen darf? Wie kann Harald Schmidt das im Spiegel in den 90er Jahren schon sagen? Im Spiegel, der damals 1 Million Auflage hatte, dass man nichts mehr sagen darf. Aber das hat nichts mit Amnesie zu tun, sondern mit Beharrlichkeit. Indem man es immer wieder sagt, sickert jetzt irgendwie ins Bewusstsein ein und jetzt haben wir das Problem. Die Bildzeitung hat das ja genau so gefahren. Es gibt dann so einen kleinen Fitzel von Jan-Josef Liefers auf der Demonstration am 4.11.89, wo er ja auch gesprochen hat. Und dann wird praktisch konstruiert, er ist jetzt irgendwie praktisch wieder da, wo er vor 30 Jahren war, nämlich mit einer DDR, wo kein Mensch, der bei Verstand ist, sagen würde, dass wir in der DDR und Diktatur leben. Und dass man sich allein das schon erklären muss, ist lächerlich genug. Und das, was dann passiert, ist eben, dass der Liefers damit auch ein Ticket hat, wie er aus unangenehmen Fragen rauskommt. Wenn nämlich der WDR-Aktuell-Mensch ihn dann fragt, so ob das nicht ein bisschen naiv von ihm sei, dann kann er darauf ja nicht sagen, ja, was, weil ich so dämlich war, es zu begreifen oder nicht zu wissen, was ich mit meinem Image anrichte, sondern dann sagt er halt, wissen Sie, wer das letzte Mal zu mir gesagt hat, dass ich naiv sei, das ist jemand vom Zentralkomitee. Und so funktionieren eben öffentliche Debatten, so wird Land gewonnen, so wird Raum besetzt, so werden Begriffe reingestellt, von denen man sich dann irgendwie fernhalten muss oder die man irgendwie kritisch sehen muss. Und das ist absoluter Unsinn zu behaupten, das hätte irgendwas mit DDR oder sowas zu tun. Aber es funktioniert halt. Und das ist das, was die Bild-Zeitung zum Beispiel macht in ihren Live-Sendungen. Und die brauchen dann ja, anfangs gab es ja so ein Gerücht, dass da jemand was gesagt habe. Dann kam irgendwann dieser Tweet von dem WDR-Rundfunkrat, der sich mittlerweile dafür auch entschuldigt hat. Das ist genau der Popanz, der dann hochgefahren wird, weil man natürlich auch schon vorbereitet hat, Cancel Culture ist genauso ein Schwachsinn wie Gutmensch, wie politisch korrekt und so weiter. Geht aber den Leuten tief rein, weil es irgendwie dauernd gesagt wird und weil es irgendwie intuitiv anschlussfähig klingt. Und das ist ein Problem. Wenn man das nochmal anders denkt, würde ich sagen, die Verantwortung der Prominenten besteht ja eher darin, dass sie bedenken müssen, was ihre Äußerungen bewirken, weil sie ja qua Prominenz einfach eine größere Wirkung haben. Das heißt, sie müssen sich sehr, sehr gut überlegen, mit welchen Sachen sie sich assoziieren und mit welchen nicht. Das ist im Prinzip das Geschäft der ganzen Werbebranche. Die überlegt ja auch nicht, denen ist doch futz egal, ob jemand sympathisch oder unsympathisch ist, solange der irgendwie öffentlich jemand ist, der beliebt ist und von dem sie glauben, dass sie mit ihm Produkte verkaufen können, dann werden die mit dem werben. So. Aber der Wert hängt eben davon ab, wie beliebt jemand ist. Und wenn jetzt, was man ja auch sehen kann, die Leute doch auch enttäuscht sind von diesen Schauspielern, Schauspielerinnen von diesen Prominenten, dann wird auch deren Wert quasi in Beliebtheit sinken. Und das ist ein ganz natürlicher ökonomischer Prozess, könnte man sagen. Und wenn dann irgendwelche Leute beschließen, dass sie jetzt mit denen vielleicht keine Werbeverträge verlängern wollen oder sowas, dann ist das eben nicht diese schwachsinnige Cancel Culture, sondern das ist das, was passiert. Das ist das, dieser Markt an Prominenz, an Eitelkeit, an Wichtigkeit, an Bedeutung organisiert ist und wieder bemessen wird.
Jetzt sagt man ja Framing. Früher hätte man vielleicht Propaganda gesagt, aber man kann auch jetzt noch Propaganda sagen. Propagandistisch ist ja eigentlich an sich nichts Schlechtes, denn es geht ja um genau das, was du beschreibst. Es ist ein Kampf. Muss denn auch nicht eine emanzipierte linke internationalistische Bewegung auch sagen, Leute, wir müssen da auch besser werden, denn die neue Rechte, wie du gesagt hast, die hat es ja wirklich drauf. Also die wissen eigentlich, wie es geht, oder?
Das stimmt, das kann man sicherlich sagen. Das, wobei man auch sagen muss, die haben es natürlich leichter. Weil das Einzige, was die machen, ist ja auf die Bremse treten und sich doof stellen und Unterkomplexität herstellen und einfachste Sache sagen. Wenn man, wie gesagt, diesen Liefers-Rent sich anguckt, der noch begleitet war auf seinem Instagram-Account von lauter Fragen, ob Leute sich manipuliert fühlen, ob Leute Medien genauso wahrnehmen wie er, dann finde ich das relativ bezeichnend, weil diese ganzen Fragen sind nur als rhetorische Fragen denkbar. Also auch Fragen, die man nicht beantworten ist, weil sie eigentlich schon sagen, was sie meinen. Diese Fragen können keine offenen Fragen sein, weil man bei allen Fragen sagen würde, nein, ist nicht so. Und dann wird aber dieser ganze angeblich kluge, die tolle Beobachtung von Jan-Josef Liefers würde sofort zusammenbrechen, wenn das offene Fragen wären. Und das ist das Problem oder der Vorteil der Rechten, wenn man so will, dass die es sich extrem einfach macht, dass die keine Scheu hat vor Hass, vor Hetze, vor Dummheit, vor Dooftun, vor Doofstellen, vor Widersprüchlichsein. Das ist denen alles vollkommen egal. Hauptsache, sie gehen da in die Mitte rein und holzen einfach auch Sinn ab. Also es geht ja auch wirklich darum, was ist dann wahr und was ist falsch und was ist Lüge. Und da geht es an die Sprache. Das sind alles wirklich Operationen, die man auch hier wieder sehen kann, in gewissen Reaktionen darauf. Ich habe so Texte gelesen, wo ich wirklich dachte, ich kann nicht verstehen, wie jetzt ein Feuilletonist so über diese Aktion schreiben kann, weil das wie Realsatire klingt und der meint das aber ernst irgendwie. Und da kommt man an Momente, wo man wirklich, dann verschwimmen einem die Buchstaben vor Augen und man denkt, ist das alles noch wahr? Was bedeutet Sprache? Können wir uns verständigen? Bin ich irgendwie ein Außerirdischer? Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil man dann irgendwann nicht mehr miteinander reden kann. Dann würde ich sagen, es gibt nicht, auf der anderen Seite kann man sagen, klar, die Linke bekommt das nicht hin, irgendwie ihre Punkte da groß zu machen. Und die Prominenten hätten ja die Möglichkeit gehabt, mit ihrer Prominenz die Aufmerksamkeit auf Sachen zu lenken, die interessant gewesen wären. Hätte so viele Fragen aufwerfen können, die interessant gewesen wären. Das, was zum Beispiel Böhmermann am Freitag mit der Hartz-IV-Sendung versucht hat. Ja. Warum macht man nicht sowas? Und da ist natürlich der Punkt, man will das gar nicht, weil offensichtlich, zumindest im Falle von Brüggemann, Teile der treibenden Kräfte einfach gar kein Interesse an diesen Sachen haben, sondern denen geht es wirklich um so eine narzisstische Ausagieren ihres Beleidigtseins, weil Corona ihre Kreativität irgendwie hemmt oder so.
Selbstverständlich bist du ein Außerirdischer. Wir sind doch damals in Erfurt gelandet, weißt du es nicht mehr, hast du schon wieder vergessen. Wenn es was Positives gibt, dann vielleicht das, dass die Leute, die sich äußern, Schauspielerinnen und Schauspieler, vorher überlegen und recherchieren, weil das wären ja wenige Mausklicks gewesen, um zu wissen, mit wem sie sich da einlassen. Hat das vielleicht auch einen positiven Effekt, dass man vorher recherchiert und guckt, mit wem man es zu tun hat?
Das würde man denken, dass man das ja immer macht. Interessant ist ja auch, das war auch einem Beitrag zu lesen, dass die Agenten von den Leuten gar nicht informiert gewesen sind meistens, weil die hätten wahrscheinlich da auch gewusst, was das bedeuten kann. Und die wissen ja besser, was die Images ihrer Leute, die sie vertreten, wert sind, weil letztendlich sie auch daran hängen. Weil wenn jemand sein Image verliert und nicht mehr bedeutend ist, dann wird er sich auch keinen Agenten mehr leisten können oder eine Agentin. Insofern sind das alles ökonomische Prozesse, denen dieser ganze Kulturkampfschmunz mit Cancel Culture und politisch korrekt und sowas relativ egal sein kann, weil es da ums nackte Geld geht.
Ja. Wenn man sich die Kommentare anschaut, den Videos von Liefers, das sind ja Solidaritätsbekundungen, es werden sicher nicht alles Bots sein, sondern auch ehrliche Äußerungen, die sagen, Mensch, der sagt's endlich mal und so weiter. Vielleicht hebt das ja in gewissen Kreisen sogar sein Image.
Naja, das ist klar, dass man das natürlich, das ist ein gefundenes Fressen für Querdenker, für Rechte. Ich meine, da logischerweise, die AfD geht steil, Hans-Georg Maaßen geht steil. Ist ja logisch, weil deren, das habe ich ja vorhin gesagt, deren Geschäft hat ja intellektuell nichts zu bieten und funktioniert nur über solche Sachen. Dass sie immer wieder Gründe haben können, in die Mitte des Diskurses zu kommen, den zu besetzen, da Sinn kaputt zu schlagen, Sinn abzuholzen und dann irgendwie steht einfach diesen Raum zu besetzen. Das ist deren Politik, was anderes gibt es da nicht. Ja. Und dass es natürlich von da Zustimmung gibt und dass man vor allen Dingen, dass die auch natürlich gut organisiert sind, dass es dann Bots gibt und dass es da auch irgendwie gezielte Aktionen gibt zu liken und so weiter, das wissen wir alles aus vorherigen Geschichten, wenn man sich daran erinnert, dieses Umweltsau-Video beim WDR, diese ganzen Aktionen von rechts, was ja eigentlich theoretisch gesehen Cancel Culture gewesen wäre in deren Sinne, das sind ja alles organisierte Sachen, die werden dauernd probiert, die verfangen ganz häufig auch nicht, aber hier ist es natürlich ein gefundenes Fressen für die. Und dass die Prominenten sich da vorher informieren sollten, da muss man sagen, dass natürlich nicht jede und jeder, das habe ich dann auch dieses Wochenende bei so tiefer suchenden Twitter-Usern gelesen, die natürlich selber sagen, so tief wie wir gucken da nicht alle rein. Und ich würde ja auch sagen, jemand wie ich, dessen Bereich von Journalismus, den ich beobachte, zu dem das jetzt dazugehört, also muss ich da auch quasi Überstunden machen, um zu verstehen, worum es geht, um zu suchen und zu lesen. Dass normale Menschen nicht machen und dass das auch diese Schauspieler nicht immer machen, das ist mir schon klar. Das verstehe ich schon irgendwo auch. Aber deswegen wäre es ja gerade wichtig, sich richtig beraten zu lassen oder Leute zu haben, die vielleicht wissen, wie das funktioniert und was man damit anrichtet.
Ja, und du hast für mich, für uns auch Überstunden gemacht und dich gezwungenermaßen habe ich mit dem Thema nochmal weiter beschäftigt, obwohl abschalten und weggehen manchmal ganz gut ist. Abschließend noch, Matthias, mit Ironie ist so eine Sache, ganz heikel, Humor überhaupt, ist ja harte Arbeit und schwer und eins der schwierigsten Dinge auf der Welt, oder?
Ja, das kann man, finde ich, daran ganz gut sehen, wie schlecht es eben gebaut ist und wie schlecht es gemacht ist. Und das hat meines Erachtens viel mit dieser Brüggemann-Komik zu tun, die sich halt dummerweise für unglaublich oberschlau hält, häufig nur aus so relativ hohlen Wortspielen besteht, die jeder machen kann und wo ich auch total verstehe, was der Reiz daran ist, dass man diesen Gag mal erzählen will. Das Problem ist nur, es ist halt einfach kein Gag, es ist keine Pointe, es ist ein Wortspiel, zu dem eigentlich der Gag dann noch fehlt, wo das wirklich Sinn machen würde. Und was ja bei Komik ganz wichtig ist, das kennt man auch von Berichten oder von Erzählungen von Leuten, die sowas machen, dass man natürlich ganz viele Ideen auch wieder verwirrt wirft und dass es darum geht, die guten Ideen rauszufinden und die schlechten wegzutun und aus den guten wirklich was Gutes zu machen. Und da würde ich ein Riesenproblem sehen, was diese Brüggemann-Komik angeht, weil die das offensichtlich nicht macht. Die ist so eingenommen von ihren lustigen Ersteinfällen, dass dann praktisch das halbe Haus trotzdem eröffnet wird, obwohl es noch gar nicht fertig gebaut ist. Also das sind Leute so Ruinen eines Witzes, die vielleicht nie gute Witze geworden wären, aber die eben tatsächlich nur mit so einem Anfangswortspiel versuchen, Klatscher zu erzeugen oder Schmunzeln zu machen und dann geht es halt vollkommen schief. Also diese ganzen Register, die man bei Komik beachten muss, die gehen da schief. Und das ist schon auch interessant zu beobachten, dass eben es nicht leicht ist und dass nicht jeder, der glaubt, dass er witzig ist, automatisch Satire machen kann.
Ruinen eines Witzes. Ist denn Brüggemann wie Delling oder ist das, kann man das nicht vergleichen?
Nee, Delling ist ja ganz anders. Delling ist ja ein Großmeister der des Durchleitens, also des ewigen Verbindungsherstellens und des sich durchassoziierens durch irgendwelche Moderationen. Der will ja nur so Girlanden machen, die so dominomäßig.
Die charmant sind auch irgendwie.
Von charmant sind, obwohl einfach der Drive drinne bleibt, indem man sich eben da so vom Hölzchen aufs Stöckchen kommt. Bei Delling kann man sagen, auf den wäre ich jetzt gar nicht gekommen als Vergleichsgröße, aber bei Delling kann man sagen, dass halt sein vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen dazu diente, möglichst geschmeidige, lustige, pfeffrige, drivige Moderationen zu machen, die natürlich auch nach 30 Sekunden wieder zu Ende sind. Während bei Brüggemann das Problem ist, oder bei der Brüggemann-Komik, dass der das benutzt, um eigentlich permanent davonzukommen. Das kann man auch schön sehen jetzt, wenn da Leute eben anfangen, auf ihn zu reagieren und er sich schafft, innerhalb von 2 Tweets zu widersprechen und dann nicht sagen kann, ich habe einen Fehler gemacht oder ich bin falsch verstanden worden oder ich habe mich falsch ausgedrückt oder ich habe es falsch gesagt. Das kann er nicht und deswegen flüchtet er dann immer in neue Maßstäbe und denkt sich irgendwas aus. Also zum Beispiel angesprochen auf seinen Querdenker-Demo-Hit sagt er dann so zu den Leuten, ja, ihr seid halt zu blöd, weil ihr kennt das Genre musikalischer Wutanfall nicht. Wo ich dann denke, natürlich kennt man das nicht, weil das gibt es nicht. Das ist kein Genre. Und das erklärt auch nichts und macht nichts besser an dem, was du da gemacht hast. Und das sind so Sachen, wo man merkt, das ist der große Unterschied zwischen Delling und Brüggemann.
Wunderbar. Und das nächste Mal reden wir über Identitätspolitik. Das ist auch so eine schöne Sache, aber heute jedoch nicht. Lieber Matthias Dell, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und mit einem gesprochen hast, der fast nie, also nie, praktisch selten, also kaum Tatort schaut. Und ich hoffe, du verzeihst mir das und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Danke. Matthias Dell.
Bitte sehr.